Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Minimalist erzählt. Was haben wir denn heute überhaupt? Ach, heute ist die 58. Folge am 18. August 2018. Und das war, wie ihr es wahrscheinlich richtig erraten habt, ein schön kaltes Bier. Ob mit oder ohne Alkohol, das überlasse ich ganz eurer eigenen Beurteilung. Nur wer die letzte Folge gehört hat, weiß, wie viel das bedeutet, wenn ich sage, ein schön kaltes Bier. Der Kühlschrank ist nämlich wieder da und ich muss so ein bisschen mal meine Notizen auf die Reihe kriegen. Naja, vom Kühlschrank erzähle ich aber gleich erst ein bisschen was. Erstmal möchte ich auch alle neuen Hörer mal ganz herzlich begrüßen. Das mache ich gefühlt viel zu selten. Wer bin ich? Ich bin Marco. Was mache ich? Ich vereinfache mein Leben seit dem Jahr 2006 kontinuierlich immer mehr und habe da mit den Sachen angefangen, habe alles Mögliche reduziert auf das, was ich für ein gutes und schönes Leben brauche, habe alle anderen Dinge, die da nicht reingehören, abgeschafft und das hat so einen gewissen Automatismus in Gang gesetzt, von dem ich hier regelmäßig erzähle. Das Ganze hat dazu geführt, dass ich heute wesentlich zufriedener in meinem Leben bin, weniger arbeite, deutlich weniger Stress habe und einen Blick dafür, eine Brille sozusagen dafür gefunden habe, wie ich mein Leben noch entspannter angehen kann und ja, den Wert quasi nochmal steigere, ohne mehr Anstrengung reinzutun, sei es jetzt im zeitlichen Bereich oder im psychosozialen Bereich oder halt auch im Bereich der Finanzen. Ja, ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich, die bisherigen Hörer und die neuen Hörer und ja, genießen wir doch gemeinsam diesen Podcast hier, bevor die Upload-Filter irgendwann kommen. Ihr habt es vielleicht gehört, das ganze Thema geht jetzt so langsam durch die europäische Regierung durch und wenn wir ein bisschen Pech haben, werden wir schon am Ende des Jahres zumindest rechtlich wohl sogenannte Upload-Filter haben. Das heißt nichts anderes, dass alle Inhalte, die wir so in das Internet hineinladen, sei es auf YouTube, sei es vielleicht auch auf einem Blog oder sei es letztendlich wahrscheinlich auch auf einem Podcast, dass das alles mal erstmal durch den Terrorismusfilter durch muss. Wer sich da mehr zu informieren möchte, dem sei die Seite netzpolitik.org empfohlen und auch der Podcast mit dem Namen Logbuch Netzpolitik. Ja, was hat jetzt Minimalismus mit Terrorismus zu tun? Naja, erstmal natürlich gar nichts. Ich plane hier keine terroristischen Anschläge oder bin auch in keinster Weise irgendwie feindlich gesonnen irgendwelchen speziellen Menschengruppen gegenüber. Nein, noch nicht mal den Menschen gegenüber, die besonders viel konsumieren und ja, die Zerstörung der Umwelt damit ganz massiv vorantreiben, die irgendwie ja ganz viel Quatsch konsumieren aus meiner Sicht. Nein, das hier soll auch kein Podcast sein, der irgendjemandem das Leben erklärt oder vorschreibt. Ich erzähle hier hauptsächlich aus meiner Perspektive und natürlich erzähle ich meine Meinung. Das ist natürlich schon eine ganz spezielle Meinung und die hat nicht so viel mit maximalem Konsum und Statussymbolen zu tun und dem neuesten technischen Gadget, das man sich irgendwie holen kann oder schnellen Autos, langen Flugreisen, teuren Urlauben, sondern hier geht's halt wirklich darum, wie kann ich eine schöne Lebenszeit haben mit Menschen, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin und möglichst geringen Aufwand betreiben, um ein tolles Leben zu führen. Ja, das mag natürlich an der einen oder anderen Stelle auch immer mit Konsumverweigerung zu tun haben, wenn man es jetzt mal aus einer komischen Perspektive sehen möchte und jetzt mal ein bisschen auf die Spitze genommen und mit einem zwinkernden Auge, naja, wenn jetzt jeder morgen Minimalist würde und meine Ratschläge hier annehmen würde, nur noch wenig konsumieren würde, vielleicht nur noch gebraucht kaufen würde, who knows, das wäre vielleicht wirklich ein Angriff auf unser Wirtschaftssystem, wenn man das ad hoc machen würde. Und insofern könnte man mich dann vielleicht sogar als kleinen Terroristen in Bezug auf die ja, Wirtschaft bezeichnen. Und seien wir mal ehrlich, in einem gesellschaftlichen System, das da Kapitalismus heißt, ist der Angriff auf den Konsum und der Angriff auf ein Wachstumsdenken ja im Grunde nichts anderes als ein bisschen Terrorismus. Nein, aber nochmal, damit auch der letzte Upload-Filter das hier richtig mitkriegt. Ich mag Menschen, wirklich alle Menschen im Grunde genommen. Abgesehen von vielleicht ganz, ganz extremen Ausnahmen, über die wir jetzt hier an dieser Stelle gar nicht groß debattieren müssen. Denn das ist ja ein Podcast, der sich ganz speziellen Themen zuwenden möchte. Und ja, bevor ich das jetzt gleich tue, gibt es nochmal ein kleines Schlückchen für mich. Ich überlege, ob ich euch da jetzt immer dran teilhaben lassen soll oder auch nicht. Aber vielleicht könnt ihr ja, genau, wir machen das so. Ich stelle das nächste Thema vor. Ihr könnt ein Sekündchen oder zwei, drei mal darüber in Ruhe nachdenken. Mal eine kleine Denkpause in einem Podcast. Das hatte ich auch noch nicht und kenne es auch nirgendwo von anderen. Ja, die nächste Meldung ist nämlich, dass 25% aller Deutschen mindestens ein Smart-Home-Gerät zu Hause haben. Ja, denkt da mal einen kleinen Moment drüber nach. 25% aller Deutschen haben mindestens ein Smart-Home-Gerät jetzt schon zu Hause. Als ich die Meldung in den Morgennachrichten gehört habe, habe ich mir die sofort notiert, weil dieses ganze Smart-Home, also das Vernetzen des eigenen Wohnraums mit Geräten, die Dinge aufzeichnen, mit denen man sprechen kann, wie den Amazon Echo, glaube ich, heißt der, oder Glühbirnen, die auf, die mit dem Smartphone vernetzt sind, die man an- und ausschalten kann, auch wenn man nicht zu Hause ist. Weiter über Türschlösser und Sicherheitseinlagen, also alles, was man sich so vorstellen kann, was im eigenen Haus elektronisch und elektrisch ist, Backofen, Kühlschrank, Lampen, vielleicht Garagentore, Kameras, die man installiert hat, all das vernetzt sich immer mehr zueinander und ein Viertel aller Deutschen haben jetzt schon mindestens ein so ein Gerät zu Hause. Ja, das sagt jetzt gar nicht so viel aus, finde ich. Viel spannender wäre es eigentlich gewesen, wie viel Haushalte das ausmacht. Denn wenn ein Nerd mit seiner Nerd-Freundin zusammenwohnt, dann haben ja auch schon zwei Leute mindestens ein Gerät zu Hause. Die stellen aber auch nur einen Haushalt dar. Also es wäre mal ganz interessant herauszufinden, wie viele Haushalte in Prozent in Deutschland schon mindestens so ein Gerät haben. Und dann vielleicht nochmal die Abfrage zu wissen, wie viele davon planen, noch mehr anzuschaffen, also die von diesen technischen Neuerungen jetzt so begeistert sind, dass sie noch mehr davon haben wollen. Ja, ist das ein Trend? Ich glaube schon. Und ich habe mich gefragt, warum ist das ein Trend? Gibt es vielleicht sogar gute Gründe dafür, wenn ich mir so die Werbung anschaue dieser Geräte, dann geht es ganz oft um Sicherheit. Da steht jemand an der Kasse und es klingelt bei ihm zu Hause an der Tür und er kann auf dem Smartphone sehen, dass es bei ihm zu Hause an der Tür klingelt und er kann über die Kamera jetzt auch sehen, dass das kein Freund, sondern ein Unbekannter mit einer schwarzen Maske ist. Also ein Einbrecher und jetzt kann er den quasi per Ansage von der Kasse aus dann verscheuchen. Ja, eine ganz lustige Vorstellung. Ich denke mir dann eigentlich immer nur so, naja, wenn der Dieb vor der Tür steht und mit dem Besitzer spricht und der Besitzer sagt sowas wie, ich weiß jetzt, dass du da bist, ich sehe dich auf meinem Smartphone, dann kann man ja so viel sich auch denken wie, naja, jetzt weiß der Dieb zumindest, dass du nicht zu Hause bist, ne? Dass dir da nichts passiert als Dieb. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine intelligente Lösung ist, seine Sicherheitstechnik darauf abzustimmen. Ich persönlich würde das nicht tun. Ich glaube, ganz altmodisch ist es immer noch am besten, sein eigenes Umfeld zu vernetzen, nämlich die Menschen miteinander, mit denen man so in der gleichen Straße und im gleichen Haus wohnt, sich da eher zu vernetzen, als irgendwelche elektronischen Geräte im WLAN zu vernetzen. Denn wenn der Nachbar sieht, dass da irgendwie jemand Komisches vor der Tür steht oder herumschleicht, dann ist ein Nachbar, der schnell mal die 110 wählt und doch mal die Polizei bittet, vorbeizukommen, sehr viel mehr wert als irgendein technisches Schnickschnacksi. Da gibt's natürlich demnächst tausende von Fällen, wo das gut dokumentiert ist, wo diese Systeme dann irgendwie Einbrecher abgehalten haben. Ja, aber vergesst bitte nicht, wenn ihr überlegt, euch sowas anzuschaffen oder jemanden kennt, der sich sowas anschaffen möchte. Diese Geräte kosten natürlich erstmal Geld, dann kosten sie wieder sehr viel Zeit. Sie müssen installiert, konfiguriert werden, eingestellt werden. Unter Umständen muss andere Technik nochmal extra angeschafft werden, vielleicht eine schnellere Internetleitung, weil die jetzige da nicht reicht und. Die Teile müssen auch regelmäßig natürlich geupdatet werden und nicht zuletzt sind das auch nur Geräte im WLAN, sprich auch angreifbar für Hacker. Das heißt, eine elektronische Tür, die man mit seinem Fingerabdrucksensor öffnet, kann theoretisch auch gehackt werden und einfach Klick machen, wenn der Hacker möchte, dass die Tür aufgeht. Ja, denn kein technisches System ist absolut sicher und im Zweifel möchte ich lieber eine ganz altmodische, gute, sichere Tür mit einem Schlüssel haben, wo ein Dieb einen Hebel ansetzen muss oder etwas aufbohren muss, als dass es einfach nur Klick macht, weil er irgendwie einen Software-Trick angewendet hat. Das ist meine persönliche Meinung. Außerdem ist es ja so als Minimalist, dass man eh keine großen, besonderen Wertgegenstände hat. Ich sammle keine teuren Dinge, ich habe keine teure Münzsammlung, ich habe keine teure Irgendwas-Sammlung. Könnt euch da denken, was auch immer ihr wollt. Und ja, mein Computer ist so das Wertvollste, was ich so besitze und das ist ich weiß nicht, ich habe schon mal gesagt, 4 Jahre oder 7 Jahre alter Rechner. Zwar ein schöner Rechner, aber ja, was haben wir denn? 2018, 7 Jahre alter Rechner. Der wäre jetzt auch nicht der Riesenverlust, wenn eingebrochen würde. Also ich glaube, die beste Diebstahlsicherung, die man haben kann, ist auch der Minimalismus, dass da einfach schlichtweg nichts zu holen ist. So, kein tolles, teures Auto, keine tollen, teuren Möbel, kein Schmuck, kein Bargeld in besonderem Maße. Ja, ein Türschloss-Sicherungssystem mit Kamera, Tritra, Trulala, wäre teurer als mein ganzer persönlicher Besitz, den ich mir dann wieder anschaffen müsste, wenn irgendwas passieren würde. Von daher gibt es für mich jetzt keine guten Gründe, aber andere Menschen, die vielleicht sehr viel Geld in ihr Haus investiert haben, ein sehr teures Haus haben, sehr teure Dinge besitzen, bei denen mag das durchaus Sinn machen. Dann ist auch die gewisse Angst da, diese Dinge zu verlieren oder vielleicht hat auch jemand einen besonderen Posten und ist vielleicht unter besonderen beruflichen, in einer beruflichen Situation, dass er irgendwie erpresst oder entführt werden könnte, weil er besonders reich ist. Who knows? Es mag also hier und da auch Gründe geben, die Sicherheit sehr hoch zu fahren. Aber ich glaube, für den 0815 Bürger, der sollte sich das gut überlegen, ob er diesen Trend jetzt einfach mal so mitgeht. Ja. Eine kleine Pause. Ich trinke einen Schluck und dann schwelge ich ein bisschen in einem kühlen Getränk. Ah, wie toll Kühlschränke sind, Leute. Ja, ihr habt es mitbekommen. Der Kühlschrank war weg, ist kaputt gegangen und ich habe jetzt die außergewöhnliche Erfahrung gemacht. Andere würden sich da vielleicht großartig drüber ärgern. Ich sehe das eher als besondere Erfahrung an, dass ich jetzt 12 Tage ohne Kühlschrank gelebt habe. Das hat dazu geführt, dass ich kein kaltes Bier hatte. Okay, zugegeben, das hat mein Leben jetzt aber auch nicht massiv eingeschränkt in den 12 Tagen. Aber es hat vor allem dazu geführt, dass ich täglich einkaufen gegangen bin, also täglich auf den Beinen war, täglich mich bewegt habe, was wirklich eine gute Sache ist. Wenn man immer nur wenig kauft für den Tag, gibt man unter dem Strich auch weniger Geld aus, habe ich gemerkt. Also in den 12 Tagen habe ich doch weniger Geld ausgegeben als in der Zeit, wo ich immer so viel kaufen kann. Das Telefon klingelt, wartet mal bitte einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, das ist Podcast, ne? Dann klingelt auch mal das Telefon. Die Kinder sind schon im Bett, die Frau auch. Und ja, aber es ist noch gar nicht so spät. Es ist 8:30 jetzt gerade. Und da kann es auch halt noch mal klingeln. Ich habe jetzt natürlich so ein bisschen den Faden verloren, aber es ging um den Kühlschrank, genau, und um meine Erfahrung der 12 Tage. Ja, öfter mal was einkaufen, dadurch weniger Geld ausgegeben und auch weniger Lebensmittel weggeschmissen, ganz automatisch. Ihr kennt das vielleicht, dass man Sachen kauft, weil man sich denkt, ach, das esse ich dann morgen und übermorgen, dann steht das rum und dann geht man da vielleicht doch mal essen oder fährt weg und dann liegen die Sachen so im Kühlschrank rum, neue werden reingestellt, die alten rutschen nach hinten. Und dann, ja, räumt man vielleicht mal alle 2 Monate seinen Kühlschrank auf und muss dann leider sehr, sehr viele Sachen wegschmeißen. Manchmal geht es mir auch so, dass ich Lust habe auf besondere oder auf spezielle Lebensmittel und dann so eine kleine Vorratshaltung auf einmal anfange. Ich hatte eine Phase, wo ich total gerne einfach Naturjoghurt gegessen habe, ganz viel. Und dachte ich mir, ja, wenn du jetzt eh ganz, ganz viel davon isst immer, dann kauf doch mal 4, 5, 6 Stück und stell die einfach in den Kühlschrank. Und komischerweise immer genau, wenn ich das mache, wenn ich in diesem Punkt dieser Phase ankomme, wo ich viel davon kaufe, dauert es noch 1 bis 2 Tage und ich habe keine Lust mehr, es zu essen. Und mir ist es leider schon oft passiert, dass auch mir, der ich ja eigentlich darauf achten will, sowas nicht zu tun, mir dann Lebensmittel einfach vergammelt sind. Und das kann dir halt nicht passieren, wenn du jeden Tag wieder loslaufen musst, um deine Sachen frisch zu kaufen. Ja, in der Großstadt geht das natürlich. Ich habe hier fußläufig 1, 2, 3, 4 Läden, die ich innerhalb von 6, 7 Minuten erreichen kann. Also ich bin da sehr, sehr gut ausgestattet. Wie gesagt, in anderen Regionen mag das nochmal anders sein, ne? Also ich will auch gar nicht den Kühlschrank irgendwie verteufeln. Das ist schön, Tiefkühlfach zu haben, wo man auch Lebensmittel einfrieren kann, die man einfach gekocht hat. Wir haben heute einen großen Topf Suppe, Eintopfsuppe gekocht und ja, einfach nicht so viel gegessen und hatten jetzt eigentlich überlegt, wie morgen Mittag könnten wir es auch essen. Haben jetzt aber spontan überlegt, hey, morgen ist Sonntag, fahren wir doch morgen mal in einen schönen Park und machen da dann irgendwie Picknick-Mittagessen mit den Kids. Heißt also, da ist jetzt ein halber großer Topf Suppe, der nicht gegessen wird, heute schon mal gar nicht mehr und morgen wahrscheinlich auch nicht. Und ja, der wandert jetzt erstmal in den Kühlschrank, aber dann auch ganz schnell in die Tiefkühltruhe. Vielleicht noch heute Abend oder dann morgen früh, dass es eingefroren werden kann, damit man dann irgendwie im Laufe der Woche das essen kann. Von daher hat da so ein Kühlschrank schon seine Berechtigung. Ist eine grundsätzlich eine tolle Sache, wenn man das halt richtig einsetzt. Aber an alle da draußen, die glauben, man kann mit dem ein oder anderen Ding nicht überleben. Ich habe es ja in letzter Zeit häufiger die Erfahrung gemacht, man kann auch ohne all diese Dinge eine ganz gute Weile überleben. Man könnte auch komplett, glaube ich, ohne Kühlschrank leben. Wäre nicht ganz so komfortabel, aber geht auch eine Weile. Man muss halt sich ein bisschen anders organisieren. Von daher, ja, kein Grund, sich einen zweiten auf Halde hinzustellen. Und ja, lassen wir das einfach an der Stelle. Ich will jetzt auch nicht ins Fachsimpeln kommen, was für einen Kühlschrank ich habe. Das interessiert ja jetzt auch nicht unbedingt alle so gleichermaßen. Ja, ich hatte ja versprochen, dass ich so ein paar Stichpunkte mal aufgreife, denn ich hatte ja so einen kleinen Art Anleitung zu Minimalismus oder die Weisheiten, die ich so für mich herausgefiltert habe in den letzten 10, 11, 12 Jahren. Ja, 12 Jahre sind es ja jetzt. Und Da gibt es einfach so ganz klassische Schlagworte und Sätze, die ich mal durchgehen möchte. Und wir fangen einfach mal an. Ein so ein Satz, der mir immer wieder in den Sinn kommt, ist, befreie dich von allen Dingen, die du nicht brauchst. Das ist so, ja, das Grundgesetz des Minimalisten, könnte man sagen. Und ein ganz besonderes Wort in dem Satz ist das Wort brauchst. Befreie dich von allen Dingen, die du nicht brauchst. Man kann lange darüber diskutieren, was man braucht und was man nicht braucht, und wird da nie eine offizielle Sache, eine offizielle Definition für finden, weil das sehr, sehr individuell ist, was man glaubt, was man wirklich braucht. Für seine emotionale Stabilität braucht man vielleicht unbedingt ein Erinnerungsstück an einen verstorbenen lieben Menschen, und vielleicht reicht da dann auch einfach nicht das berühmte Foto, das wir Minimalisten gerne machen, sondern es muss dann wirklich ein besonderes Stück sein. Vielleicht ist es ja auch ein Möbelstück, ein sehr großes, ein schweres. Das ist ja immer so das klassische Beispiel. Und so kann es halt einfach Dinge geben, von denen man ganz fest überzeugt ist, dass man sie wirklich braucht. Und von denen sollte man sich auch nicht befreien oder die zwangsweise abgeben. Es gibt so, so viele Dinge, von denen man mit Leichtigkeit sagen kann, ja, die brauche ich eigentlich nicht wirklich, und die kann man dann leichten Herz abgeben. Und meine Erfahrung ist, dass nach einer ganz gewissen Zeit manchmal Dinge, die man glaubte zu brauchen, plötzlich gar nicht mehr so den Stellenwert haben und dass man sie dann auch wieder abgeben kann. In dem Wort brauchen hängt oder schwingt auch noch so etwas anderes mit, was wir eigentlich alle, glaube ich, gar nicht haben wollen. Nämlich so etwas wie Abhängigkeit. Und zwar ganz klar in diesem Sinne von abhängig von einer Sache sein. Ich brauche die einfach. Das kann ein besonderes technisches Gerät sein. Ich habe mal ganz, ganz lange Zeit gedacht und war davon überzeugt, dass ich wirklich ein Apple-Gerät, iPhone genannt, brauche, weil nur die eine ganz leichte Bedienung haben, und war einfach überzeugt, dass ich das brauche. Kann man jetzt gerne drüber schmunzeln, dürft ihr auch, tue ich heute auch. Aber ja, ruft euch das nochmal in Gedanken, wenn ihr auf Menschen da draußen trefft, wo ihr sagt, dieses oder jenes brauchst du doch gar nicht. Es ist halt eine sehr, sehr schwierige Sache, die irgendwo im Kopf steckt, dieses Brauchen und abhängig sein von etwas. Und es ist auch schwierig, jemanden da drauf zu bringen, wenn er selbst noch nicht drauf gekommen ist. Also wenn mir jemand damals gesagt hätte, das ist ein iPhone und du glaubst, du brauchst es, aber in Wirklichkeit bist du einfach nur abhängig davon. Das wäre schon eine Sache gewesen, die ziemlich schwer für mich zu schlucken gewesen wäre. Und ich weiß nicht, ob ich da dem anderen nicht auch ein bisschen böse gewesen wäre, je nachdem, wie freundschaftlich er mir so grundsätzlich verbunden ist. Deswegen Vorsicht mit den Worten, du brauchst das gar nicht oder das braucht man doch gar nicht. Wenn man andere Menschen davon überzeugen möchte, dass sie mit weniger Abhängigkeiten durchs Leben gehen könnten, dann sollte man da vorsichtig rangehen. Und wie gesagt, meistens reicht es schon, wenn man wirklich sich erstmal nur um die Dinger kümmert, von denen man überzeugt ist, dass man sie nicht mehr braucht. Und dann erlebt man so ein kleines Stück Freiheit, und dann kommt man meistens auch schon auf den Gedanken, dass da noch mehr Freiheit sein könnte und dass man sich von anderen Abhängigkeiten auch lösen könnte. Und dann kommt man schnell zu dem nächsten Punkt, nämlich zu dem Gedanken, lass los und gib ab, was du nicht brauchst. Also, wenn man dann die Erkenntnis hatte, ich brauche diese Dinge gar nicht, könnte man natürlich auch sagen, super, dass ich die nicht brauche, ich bin jetzt nicht mehr abhängig von all diesen Dingen, die ich nicht brauche, die stelle ich mir jetzt einfach mal alle in den Keller. Und da ist der minimalistische Ansatz natürlich, nein, warum denn? Warum soll man denn Dinge, die noch funktionieren und die andere vielleicht gut gebrauchen können, selbst behalten? Man kann die ja abgeben. Ein Buch, das man gelesen hat. Vielleicht sogar ein teures Auto, von dem man jetzt denkt, dass man gar keins mehr braucht, oder mit einem viel kleineren über die Runden gut kommt, dann ja, kann man diese Dinge auch einfach abgeben. So, ich finde es immer schwierig, Sachen einfach wegzuschmeißen, auch wenn man vielleicht dann das Gefühl hat, der Welt einen Gefallen zu tun. Also mal angenommen, ich würde jetzt einen schweren SUV besitzen, der ganz viel Benzin verbraucht, und würde jetzt sagen, na, ich habe jetzt erkannt, ich brauche den nicht mehr. Ich will den aber auch nicht weitergeben, weil dann benutzt ein anderer den ja und dann zerstört der die Welt. Dann vernichte ich den jetzt lieber, den SUV, und lasse den verschrotten. Dann kann der keinen Schaden mehr anrichten. Das ist immer eine ganz schwierige Wahl. Das Beispiel vom SUV ist natürlich ein schön einfaches, weil die Geräte meiner Meinung nach wirklich sehr überflüssig sind und niemand wirklich ein SUV braucht. Aber für mich sind Autos auch einfach nur Fahrzeuge, von denen man von A nach B kommt. Und ja, SUV braucht vielleicht irgendwie einen Förster oder so, könnte den vielleicht gebrauchen. Aber da gibt es wahrscheinlich auch wieder andere Fahrzeuge, die dafür noch besser geeignet sind als so ein Straßenpanzer. Ja, aber für den Alltag und für den Standardminimalisten wird es ja nicht immer diese große Entscheidung sein, sondern vielleicht hat jemand erkannt, ja, das iPhone ist jetzt wirklich nichts für mich, ich bleib mal bei dem Beispiel, und dann, ja, ich habe meins damals, glaube ich, gebraucht, irgendwann einfach weiterverkauft, habe es da nicht verschrotten lassen, aber grundsätzlich bin ich ein ganz großer Freund davon, Dinge so lange zu gebrauchen, bis sie halt gar nicht mehr zu gebrauchen sind. Also, ne, ich habe es in der letzten Folge erzählt, irgendwann wird wahrscheinlich hier kein Mac mehr stehen, oder sehr wahrscheinlich, sondern ich werde mir dann dank dem Daniel und seinem vehementen Pochen darauf, dass Linux auch ein tolles Betriebssystem ist, das dann mal versuchen, einfach mir einen einfachen Laptop zu kaufen und darauf ein Ubuntu laufen zu lassen. Und da bin ich ja schon fleißig im Hintergrund dabei, mich an andere Software zu gewöhnen. Aber das werde ich dann umsetzen, sobald dieser Rechner hier kaputt ist. Warum sollte ich den jetzt verkaufen oder gar wegschmeißen, um das dann durchzuziehen? Vielleicht hält er ja noch 2 Jahre. Oder auch nur noch 1 Jahr oder vielleicht 3 Jahre, wer weiß es. Aber sobald er dann wirklich kaputt ist, ja, kann ich ja dann auch noch umsteigen. Da kann man ja ganz gelassen dann mit umgehen. Genau, ein weiterer Bereich, den ich so in meinem kleinen Wegweiser Minimalismus aufgemacht habe, ein weiteres Kapitel, ist das Thema Geld. Da kann man ganz, ganz lange drüber diskutieren. Geld ist ein sehr, sehr emotionales Thema, für mich auch lange gewesen und in einigen Bereichen auch immer noch. Ich kriege noch immer Tränen in den Augen, nicht wirklich, wenn einfach Geld für Blödsinn ausgegeben wird oder es einfach verschwendet wird. Weil ja Geld im Normalfall ja auch irgendwas mit Lebenszeit zu tun hat, die man in den meisten Fällen an einem Ort verbringt, wo man jetzt nicht wäre, wenn man sich frei entscheiden könnte, sprich auf der Arbeit. So, ich selbst mache meine Arbeit eigentlich ganz gerne, aber könnte mir natürlich auch einen noch schöneren Ort vorstellen. Und die meisten Menschen, die ich so kenne, haben jetzt nicht so ausdrücklich viel Freude auf der Arbeit oder an ihrer Arbeit. Das jedenfalls nicht so viel, wie sie in Vorstellungsgesprächen immer behauptet haben, dass ihnen das alles Spaß machen würde und eine tolle Herausforderung wäre. Für viele ist das auch einfach nur Stress, für manche sogar Horror. Siehe Burnout oder sogar Bore-out, sprich auf Arbeit gar nichts zu tun haben, kann einen völlig kaputt machen. Kaputt gestresst werden geht auch. Viele Berufe sind auch einfach per se sehr, sehr gefährlich. Und ja, wenn man dann das Geld, was man da bekommt, für Sachen ausgibt, die einem das Leben nicht schöner machen, sondern noch viel stressiger, dann ist das irgendwie schon ein Punkt, über den man mal nachdenken darf. Und deswegen habe ich mir da so ein paar Leitsätze zusammengelegt in den letzten Jahren. Und einer der allerwichtigsten ist wirklich der folgende: Befreie dich von deinen Schulden. Das ist das Erste, was man angehen sollte. Wenn ihr keine Schulden habt, dann macht keine. Am besten wirklich um keinen Preis. Ich kenne eigentlich keinen besonders guten Grund, um Schulden zu machen. Ich würde es ehrlicherweise noch nicht mal für einen akademischen Abschluss machen. Ich weiß, dass Studieren, wenn man es nicht gefördert bekommt, auch sehr teuer ist. Aber ich persönlich glaube, würde selbst heute eher den Weg wählen, dann ein paar Jahre einen Durchschnittsjob, eine Arbeit nachzugehen und minimalistisch zu leben und jeden Monat entsprechend viel Geld zur Seite zu legen, um dann mir ein Studium leisten zu können, anstatt dass ich hohe Schulden aufnehme. Für andere Dinge würde ich das erst gar nicht machen. Also für ein Handy Schulden aufnehmen. Warum? Für ein Auto Schulden aufnehmen, wüsste ich keinen guten Grund. Man kann sich alles irgendwie zurecht argumentieren und man kann alles so hin und her schieben, dass es am Ende so klingt, als wäre es einfach zwingend, dass man einen Kredit aufnehmen muss für ein Auto. Aber letztlich sind in diesen Argumentationen immer sehr, sehr viele Variablen drin, die irgendwas voraussetzen. Ich habe diesen Job angenommen und der ist so gut. Ich mache den so gerne, in Klammern, Fragezeichen, wirklich. Und der ist jetzt aber so weit weg und jetzt habe ich aber schon ein Haus gekauft auf Kredit draußen auf der grünen Wiese und ich muss halt so weit fahren und mit der Bahn so weit fahren geht irgendwie gar nicht. Vielleicht muss ich auch irgendwie im Außendienst und ich muss ja auch was repräsentieren auf meiner Arbeit als Vertriebler. Deswegen brauche ich zwingend ein ganz bestimmtes teures Auto und muss deswegen da auch, ich bin quasi gezwungen, Kredite aufzunehmen. Ich will das alles gar nicht, aber mein Leben geht nicht ohne. Da würde ich viel Energie investieren an so einer Stelle, um das alles mal zu hinterfragen und zu durchdenken. Aber letztlich, wie schon eingangs gesagt, ist das hier kein Podcast zum Vorschreiben des guten Lebens, sondern jeder muss das selbst so für sich überlegen. Geld und Arbeit hängt natürlich auch eng zusammen. Ich persönlich habe für mich die Formel aufgestellt, arbeite nur so viel wie nötig. Ich hatte das Glück, den Minimalismus sehr, sehr früh zu entdecken für mich, nämlich quasi noch im Studium. Also ich habe nie irgendwelche großen Statussymbole mir angeschafft, weder ein Haus noch ein Auto. Auch keine Freundin, die irgendwie erwartet, dass ich zweimal im Jahr teuren Schmuck nach Hause trage und ständig in teure Restaurants einlade und ich habe auch keine teuren Freunde, die irgendwie da irgendetwas von mir erwarten. Deswegen hatte ich jetzt einfach für mich den Vorteil, dass ich in wenigen Jahren so ausreichend Geld sparen konnte, dass ich sage, so, das ist eine Summe, die mir reicht, die mir Sicherheit verschafft, so für Unwägbarkeiten des Lebens, die mir einfach dann vielleicht wichtig sind, wenn ich einen Unfall habe und muss irgendwas an meinem Körper repariert werden, vielleicht die Zähne mal irgendwann oder irgendwas anderes passiert und ich muss halt schnell mal irgendwie ein paar tausend Euro haben. Früher war das halt zum Beispiel, der Laptop geht kaputt plötzlich. Ich brauche immer irgendwie 1500 Euro auf der hohen Kante, damit ich mir dann auch schnell einen Rechner kaufen kann. Von dieser Abhängigkeit habe ich mich befreit. Jetzt brauche ich vielleicht noch 400 Euro, 300 Euro auf der hohen Kante, wenn mein Laptop kaputt geht. Und ganz ehrlich, mittlerweile denke ich, ich könnte auch, genau wie mit dem Kühlschrank, eine Woche ohne Laptop überleben. Und ich brauche auch keine 800 Euro mehr auf der hohen Kante, um mir ein neues Smartphone zu kaufen, sondern wahrscheinlich irgendwas um die 100 Euro, vielleicht weniger, wenn es gebraucht ist. So wenig, wie ich mein Smartphone zurzeit benutze. Ich habe einen, für alle, die es interessiert, einen Samsung J5. Ich glaube, das ist ein Galaxy. Ich habe so wenig Ahnung von den Dingern. Eine Sicherheitskatastrophe, würde man sagen. Aber da ich da so gut wie keine sicherheitsrelevanten Apps drauflaufen habe, mein Adressbuch permanent weniger und kleiner wird und ich noch nicht mal WhatsApp drauf habe, sondern das höchstens brauche, um zu podcasten, zum Podcast hören zum Telefonieren und mal am Bahnhof irgendwie einen Fahrplan abzurufen und ich sehr gerne ab 17, 18 Uhr abends einfach den Flugmodus einschalte, habe ich heute festgestellt, dass der Akku schon seit 6 Tagen hält, ohne dass ich ihn auflade und ich bin bei 42%. Wie viel Geld brauche ich auf der hohen Kante, um dieses Gerät dann zu ersetzen? Ja, praktisch gar nichts, sehr, sehr wenig. Aber wie gesagt, Geld hat natürlich auch was mit Sicherheit zu tun und es ist schön, ein gewisses Sicherheitspolster zu haben, aber darüber hinaus habe ich mich irgendwann von der Vorstellung befreit, dass dieses Sicherheitspolster zwangsweise immer weiter ansteigen muss und immer mehr werden muss. Natürlich kann man sich irgendwelche vermeintlichen Träume dann erfüllen, wenn man 5, 6, 7, 8.000 Euro gespart hat, weil man weiter Vollzeit gearbeitet hat. Könnte ich jedes Jahr, weiß ich nicht, nach Amerika für 3, 4, 5 Wochen oder jedes Jahr dann nach Thailand fliegen, weil ich gerade irgendwie 2 Bücher zum Thema Meditation gelesen habe und jetzt voll Bock auf Meditation habe und dann müsste ich erstmal dafür 4 Wochen hinfliegen. Ich könnte mich aber auch einfach zu Hause auf den Hintern setzen und anfangen zu meditieren. Kostenpunkt Zero. Ja. Was ich damit sagen will, ist, Geld gibt sich halt auch leicht von alleine aus, wenn man sehr viel davon angespart hat. Deswegen, ja, habe ich schnell für mich entdeckt, dass Geld auch Zeit ist. Zeit ist Geld, kennt man ja. Ich aber auch einfach nur weniger arbeiten kann. Und es ist ein großes, erquickendes, schönes Gefühl. Ich habe mich gestern noch mit einer Arbeitskollegin da sehr ausführlich drüber unterhalten. Die kannte mich noch aus den Zeiten, als ich Vollzeit gearbeitet habe und ich habe oft sowas gesagt wie, ich weiß nicht mehr, wie lange ich das aushalte, so, weil ich einfach mir denke, das ist jetzt mein Leben, 24 Stunden am Tag, 8 Stunden schlafe ich, 8 Stunden arbeite ich und 8 Stunden, ja, davon ziehe ich dann auch irgendwie den Weg zur Arbeit ab, das Einkaufen und dann habe ich noch irgendwie 4 Stündchen vielleicht zu Hause aktiv und das war es jetzt plus die paar Tage Urlaub im Jahr und das Wochenende, auf das man immer alles hinfiebert und dann bin ich irgendwie auch so jemand, der, jetzt werde ich ein bisschen despektierlich, aber ihr kennt das, wenn ihr WhatsApp habt dieses und im Büro arbeitet. Es gibt immer diese 1, 2 Kollegen oder Kolleginnen, die dann irgendwie am Sonntagabend schon diese kleinen lustigen Tierbilder rumschickt mit Tieren, die irgendwie traurige Gesichter haben und dann da steht da sowas drunter wie morgen wieder Montag oder irgendwie sowas. Und da dachte ich mir, okay, das ist es jetzt so. Und in der Stimmung habe ich mich halt oft mit der Kollegin unterhalten und wusste halt auch nie so einen richtigen Ausweg. Und mir war damals, ich war noch nicht mutig genug, um ganz bewusst einfach zu sagen, nee, ich will weniger arbeiten. Warum denn? Ja, weil ich weniger arbeiten will. Das reicht als Grund, Dankeschön. Sondern meine Rettung waren dann auch einfach so ein Stück weit meine Kinder, dass ich dann darin einfach einen Sinn gesehen habe und gesagt habe, nee, ich möchte halt nicht der Daddy sein, der erst um 16, 17 Uhr nach Hause kommt und die Kleinen dann irgendwie noch ins Bett bringt. Und wie sagte das letztens ein Vater zu mir, der lange Jahre selbstständig war, der sagte, habe ich plötzlich sonntags am Frühstückstisch gesessen und dann höre ich meine Tochter irgendwas vorlesen und ich nehme mein Handy zur Seite und seit wann kannst du denn lesen? Ja, schon seit einem guten halben Jahr, Papa. So, also in diesem Bild steckt halt ganz, ganz viel drin. Man verpasst dann im schlimmsten Fall ganz, ganz viel und das wollte ich auf gar keinen Fall. Deswegen war es schön für mich zu erkennen, dass ich es fürs Geld nicht brauche. Das hat unglaublich frei gemacht. Also das hat mir auch den Weg aus der Karriereleiter geebnet, dass ich sage so, das sage ich nicht ganz so laut, weil das immer ein bisschen arrogant und doof auf der Arbeit rumkommt, wenn ich dann sage, nee, mein Geld, was ich jetzt in Teilzeit verdiene, reicht mir so weit aus, dass ich da jeden Monat gut von leben kann. Ich kann Geld zur Seite legen, dass wir einmal im Jahr einen kleinen schönen Urlaub machen können. Und für alle Notfälle habe ich auch genug und ich kann sogar so noch ein bisschen was sparen und ich kann einmal im Monat problemlos auf meinen Minimalismus-Stammtisch fahren und kann mir Essen kaufen, was ich möchte und kann mir jederzeit neue Kleidung kaufen, wenn die alte kaputt geht und alles, was ich so brauche, wenn meine Brille mal kaputt geht, kann ich mir ohne große Zögern. Also ich kann neue kaufen, ich kann mir alles leisten, was ich so gerne mir leisten möchte oder muss oder was ich halt brauche und deswegen kann ich halt weniger arbeiten. Das ist so viel Lebensqualität, weniger zu arbeiten. Und ja, klar, das letzte Argument, was dann immer in den Ring geworfen ist, ist dann die kleine Rente. So, wenn du jetzt Teilzeit arbeitest, dann wirst du eine ganz kleine Rente nur bekommen, von der du vielleicht gar nicht leben kannst. Aber das ist halt auch einfach eine Wette auf die Zukunft. Und weder der eine, der in Vollzeit knüppelt, weiß, wie diese Wette ausgehen wird. Und ich weiß das auch nicht. Es kann sein, dass ich im Renteneintrittsalter dann sehr, sehr wenig Geld habe. Da versuche ich natürlich schon hier ein bisschen gegenzusteuern, indem ich doch dann noch ein bisschen Geld spare und investiere oder anlege oder wie auch immer, dass es nicht weniger wird. Aber das viel Wichtigere ist, dass ich kontinuierlich meinen Lebensstil dahin umwandle, dass ich mit weniger Geld genauso glücklich bin und eben diese Abhängigkeiten, diese Fallhöhe reduziere, wie ich das auch gerne nenne, also, sodass ich ja in allen Punkten einfach gucke, dass ich die Kosten sehr gering halte bei gleichzeitiger sehr guter Lebensqualität. Das heißt, ich muss mir nicht ständig ein neues Buch kaufen für 20 Euro, sondern ich kann dieses Buch auch anders bekommen. Ich kann ein bisschen warten und es mir ausleihen. Ich kann es gebraucht kaufen. Ja, und. Das kann man mit allen Punkten so im Leben durchgehen. Und dann ist man vielleicht irgendwann an einem Punkt, wo die Rente vielleicht doch ganz gut reicht. Wenn man nicht immer die Erwartung hat, dass das Leben im nächsten Jahr noch größer und toller sein muss als im Jahr davor. Größer und toller soll es sein, aber eben nicht in diesem Sinne Statussymbol und Geldausgaben. Ja, deswegen auch der nächste Punkt. Kümmere dich selbst um dein Geld. Ich kann es mittlerweile ganz schlecht noch abhaben, Menschen dazu haben, die irgendwie mir Angebote machen wollen, um mein Geld irgendwie zu vermehren mit irgendwelchen privaten Rentenversicherungen, mit irgendwelchen Fonds, mit irgendwelchen, keine Ahnung, Verträgen. Ich habe da großes Vertrauen drin verloren, weil ich der Meinung bin, dass letztlich da vor allem das Geld auf der anderen Seite verdient werden soll. Und ich habe da mit in jungen Jahren so ein, zwei Sachen abgeschlossen. Eine Sache ist vor kurzem erst fertig geworden und die Rendite da drin war so erbärmlich, dass ich da eigentlich öffentlich gar nicht drüber reden möchte. Ja, deswegen würde ich plädieren, kümmert euch selbst um euer Geld, denkt drüber nach, setzt nicht alles irgendwo auf eine Karte, das ist irgendwie nie gut, außer man pokert unter Freunden mit Cent-Einsatz, dann kann man das gerne mal machen, aber wenn es ums Geld geht, sollte man nie alles auf eine Karte setzen. Das sollte nicht all sein Geld, man sollte nicht in Armut leben und all sein übriges Geld irgendwie in eine Immobilie investieren, man sollte auch nicht all sein Geld irgendwie in die Pennystock, kleinste Aktie der Welt investieren, in der Hoffnung, dass das nächste Amazon wird und. Ja, da einfach nicht zu gierig sein, ist ein ganz guter Tipp aus meinen Erfahrungen der letzten 10 Jahre, und dann klappt es meistens ganz gut, und vor allem kann man sich selbst gegen die Stirn hauen, wenn man was Dummes getan hat, und fühlt sich nicht so unglaublich betrogen, wenn mal was schief geht beim Geld vermehren oder wie auch immer. Ja, Geld ist ja sowieso so ein Ding, sie, ne? Man redet halt nicht drüber, man hat es. Hahaha. Ha, ha. Habe ich auch nie so ganz verstanden, warum die Leute so sehr ihr Einkommen geheim halten. Also wenn ihr mich im persönlichen Gespräch mal irgendwo trefft, ich werde es jetzt hier auch nicht auf die große Überschriftenseite draufhauen, aber im persönlichen Gespräch habe ich auch kein Problem damit zu sagen, wie viel ich jetzt monatlich auf dem Konto habe, weil ich Teilzeit arbeite. Das ist ein guter Verdienst, so auch in Teilzeit. Es gibt Menschen, die in Vollzeit leider am Ende des Monats nicht so viel raus haben wie ich in Teilzeit. Das ist mir auch sehr, sehr bewusst, und das führt regelmäßig dazu, dass ich auch der Meinung bin, dass diese anderen Menschen auch einfach mehr Geld pro Stunde bekommen sollten. Denn letztlich ist es immer eine Stunde Lebenszeit, die da verbracht wird, und das sollte irgendwie so entlohnt werden, dass man in Teilzeit ein ganz gutes Auskommen hat, mit dem man gut als Minimalist überleben kann. Ja, ein nächster Punkt, der auch etwas mit Geld zu tun hat, ist: spare für teure Dinge und merke, dass du teure Dinge nicht brauchst. Das ist so ein bisschen wie gerade mit dem Befreie dich von Dingen, die du nicht brauchst, und merke, dass du von Dingen abhängig bist, und befreie dich von der Abhängigkeit, um zu merken, dass du Dinge nicht brauchst. Ja, merke, dass du teure Dinge nicht brauchst. Manchmal wollen wir ja unbedingt etwas haben. Wir wollen unbedingt das neue Smartphone haben. Wir wollen unbedingt dieses tolle Elektroauto haben. Wir wollen unbedingt dieses Haus oben auf dem Berg haben. Da könnt ihr jetzt nochmal alles einsetzen, was ihr gerade vielleicht unbedingt haben wollt, was jetzt, ich sag mal, die Grenze von 50 Euro deutlich sprengt. Bei manchen ist es eine andere Grenze. 20 Euro, 100 Euro, keine Ahnung. Setzt sie für euch selber. Aber diese Dinge will man dann so sehr, dass man sie dann irgendwie auch schnell kauft. Das im Hintergrund ist unsere Spülmaschine, die doch mal wieder läuft. Diese Dinge sind gar nicht mehr so besonders und reizend, wenn man eine Weile dafür das Geld gespart hat. Das erinnert mich gerade ein bisschen an das Thema Meditation, das ich regelmäßig betreibe. Da ist es auch so, dass besondere Gedanken oder auch schmerzliche Gedanken, die so aufkommen, die man hat, wenn man die während der Meditation länger betrachtet und genauer darauf eingeht und sich auch Zeit nimmt, dass die einfach da sein können, dann werden die mit der Zeit weniger greifbar und lösen sich zum Teil auch auf. Und genauso ist es mit dieser großen Lust, sich bestimmte Dinge zu leisten. Ich habe so häufig in meinem Leben Dinge haben wollen und habe dann angefangen, dafür zu sparen. Und letztlich habe ich mir die Dinge nie gekauft. Ich habe auf dem letzten Minimalismus-Stammtisch noch erzählt, dass ich war im letzten Jahr in Holland im Urlaub, und ja, so ein Hollandrad, wow, das ist toll, wie Leute damit rumfahren, alle ihre Wege mit diesem Rad machen, wo dieser Korb drauf ist, die sehen toll aus, die, wow, sind einfach super, die Teile, und ich muss unbedingt so ein Hollandrad haben. So, und dann habe ich angefangen, dafür zu sparen. Mittlerweile habe ich die Hälfte, glaube ich, dafür zusammen, und ich brauche es überhaupt nicht mehr. Ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf. Und ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was mich da so wirklich geritten hat, dass ich da jetzt unbedingt so ein Hollandrad haben wollte bei uns. Die Gehwege sind hier total eng. Man wird von Autofahrern wahrscheinlich ständig platt gemacht gefühlt. Bergig ist es hier zum Teil auch. Das wäre überhaupt nichts für mich hier und überhaupt nicht geeignet für meinen Alltag. Vielleicht dann doch mal lieber wieder einen Urlaub in Holland und sich mal ein paar Tage so ein Rad leihen und das einfach fahren. Das kann man ja auch sehr genussvoll machen. Ja, deswegen spart für die Dinge, die ihr unbedingt haben wollt, und spart eine ganze Weile dafür. Auch wenn ihr viel Geld sparen könnt, macht es jetzt nicht so, dass ihr sagt, ich brauche unbedingt diesen tollen Computer, der kostet aber 2000 Euro, und ich spare jetzt erstmal dafür, diesen Monat 500 Euro, nächsten 500 Euro, und dann habe ich in 4 Monaten habe ich den. Nee, spart kleinere Beträge. Lasst euch ein bisschen Zeit wirklich dafür. Vielleicht 2, 3, 4 Monate bei einem so teuren Gerät. Und schaut mal dann, was passiert, wenn ihr so die halbe Summe zusammen habt. Ganz, ganz häufig merkt man, dass man doch gar keine so große Lust darauf hatte, oder dass es halt nur eine Laune war. Ja, das sind so die Tipps, die ich ad hoc geben kann zum Thema Geld. Was ist gerade noch wichtig oder was könnte ich euch erzählen? Vielleicht ein kleines Hausmeister-Themen-Ecke, sag ich mal. Ich habe im letzten Jahr davon erzählt, oder war es vor einigen Folgen schon, dass ich dieses Jahr Tomatenpflanzen angepflanzt habe. Und da bin ich euch natürlich auch ein kleines Update schuldig. Kleinen Moment bitte. Ja, es ist so, dass die Tomatenpflanzen bei uns im Garten unglaublich viele, also ich glaube, ich habe 20 Tomatenpflanzen gepflanzt, von denen sind, glaube ich, 12 oder 13 wirklich jetzt haben überlebt und tragen unglaublich viele Früchte. Und es ist ganz, ganz toll, ein ganz tolles Gefühl, regelmäßig in den Garten zu gehen und eigenes Obst zu ernten und dann zu essen. Das ist etwas ganz, ganz Tolles. Nachteilig ist zurzeit so ein bisschen erstmal, dass es ein sehr, sehr trockener Sommer war mit sehr, sehr wenig Regen. Das heißt, der Marco musste sehr, sehr häufig mit seiner Gießkanne zum Brunnen vor der Tür laufen und wieder zurück und gießen, gießen, gießen jeden Tag. Also Gartenarbeit und sich selbst versorgen ist nicht nur romantisch und schön und lecker und gesund, sondern macht halt auch einfach sehr viel Arbeit. Die Arbeit ist, wenn man das nicht genießen kann. Also wenn ihr nicht der Typ seid, der gerne im Garten unterwegs ist und gerne Sträucher anbindet und da einfach gerne Zeit verbringt, was eigentlich die meisten Menschen ganz gerne tun, wenn sie einmal sich dafür die Zeit nehmen. Also macht das nicht im Sinne von, ja, dann kann ich da irgendwie noch nebenbei was machen oder meine Podcast hören oder so. Lasst euch wirklich darauf ein. Und dann kann man das auch wirklich sehr gut genießen. Ich habe einfach den Luxus, dass der Garten direkt hinterm Haus ist. Wenn man da extra hinfahren muss, weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht jetzt noch ein bisschen zu bequem dafür wäre. Also das Ganze hat zwei Seiten. Eine wunderschöne, eine tolle, dass man sehr viel Obst rausziehen kann. Ich habe es jetzt einfach nur mit Tomaten versucht. Im nächsten Jahr wird es vielleicht dann noch mal ein bisschen mehr und was anderes. Aber es kann auch ein bisschen tückisch sein. Wir haben ja dieses Jahr auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das auch bei euch habt, großes Problem mit dieser Wespenplage. Und ja, wir haben dieses Jahr ein Wespennest direkt im Garten und auch so fliegen halt überall sehr, sehr viele Wespen rum, sodass es schon sehr, sehr anstrengend ist, im Garten zu ernten und zu wässern. Was ganz gut hilft, was ich jetzt auf einer Hochzeit erlebt habe, war, da wurde Kaffeepulver verbrannt. Das half ganz gut, der Rauch gegen die Wespen. Ansonsten habe ich eigentlich auch keinen so tollen Rat. Man soll ja immer ganz ruhig bleiben, weil bei Wespen und sich nicht bewegen. Und aber ganz ehrlich, wenn die Viecher sind, das ist ja so unglaublich dreist und fliegen einem ins Ohr und zwischen den Fingern und landen auf dem Kopf und ja, keine Ahnung. Da ist es wirklich schwer, die Ruhe zu bewahren. Und aus dem Weg gehen ist da wahrscheinlich noch einfach die klügste Lösung. Aber wenn man einen Garten hat, wo man da dann irgendwie rein will oder muss, dann ist das immer ein bisschen schwieriger. Aber ja, die Erfahrung ist auf jeden Fall sehr, sehr gut dieses Jahr. Und ich überlege mir, wie es damit dann weitergeht. Und dann habe ich, wie ja gerade schon gesagt, so ein bisschen wieder das Thema Meditation für mich entdeckt. Da will ich jetzt gar nicht groß drauf einsteigen, wenn euch das interessiert. Da gibt's viele, viele interessante Bücher, bestimmt auch bei euch in der Bücherei. Da kann man sich selbst dann zu schlau machen, das ganze Thema Meditation und Achtsamkeit. Achtsamkeit ist sehr plattgetrampelt, ist aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Sache. Man konnte das vielleicht auch einfach übersetzen mit ein bisschen ja Langsamkeit im Alltag, das Tempo einfach ein bisschen rausnehmen, da wo es geht und da wo es Sinn macht. Also wenn das Haus brennt, sollte jetzt nicht langsam und achtsam die Wohnung verlassen und das Knistern des Feuers wahrnehmen. Nein, dann sollt ihr rausrennen und nehmt alle lieben Menschen schnell mit. Also Langsamkeit ist jetzt auch nichts, was man per se machen und sein sollte. Aber dieses Thema Multitasking taucht da natürlich auch wieder auf. Und das macht schon Sinn, wenn man seine Lebensqualität steigern möchte, die Anzahl der Aufgaben, die man gleichzeitig glaubt zu verrichten, möglichst auf die Zahl 1 zu reduzieren. Sprich, weg mit dem Multitasking hin zum Monotasking. Und wenn ihr dann auch noch die Sachen, die ihr tut, nicht hektisch tut, weil ihr sonst drei Sachen gleichzeitig getan habt und glaubt, dass ihr jetzt alle drei Sachen nacheinander besonders schnell tun müsst, damit ihr den gleichen Output habt. Für alle, die wirtschaftlich im privaten Bereich denken, ja, dass der Output muss ja hoch genug sein. So kommt man ja im Leben nicht vorwärts, wenn man nicht irgendwie 4 Bücher am Tag liest oder 20 E-Mails beantwortet. Das kann man alles mal hinterfragen. Ich habe da ein sehr schönes Bild für euch, was ich hier direkt bei mir vor der Tür sehen durfte. Da kam eine Frau mit ihrem Kinderwagen runtergelaufen und hatte schwere Einkaufstaschen. In der Ellbeuge hatte sie eine und dann hatte sie andere noch an den Kinderwagen angehangen und ging schnellen Schrittes, was sie, glaube ich, gar nicht so wirklich merkte, weil sie war jetzt irgendwo, glaube ich, auch nicht auf dem Weg irgendwo hin, sondern ja, nach dem Einkauf will man da schnell hin, nach Hause. Und sie hatte also das Baby zu beaufsichtigen mit dem Kinderwagen, den sie lenken musste, mit den schweren Einkaufstaschen. Und hatte aber gleichzeitig auch noch das Telefon so eingeklemmt an der Schulter und stapfte jetzt die Straße runter. Ich bilde mir da jetzt kein Urteil drüber. Das kann ja wirklich ein wichtiges Telefonat gewesen sein. Aber ich sehe das, wenn ich mit offenen Augen durch die Straßen gehe, halt immer wieder. Das fängt an mit dem Typen morgens, der gleichzeitig raucht, sein Smartphone checkt und einen Kaffee in der Hand hat, während er irgendwo hinläuft. Das hat man halt ganz, ganz häufig. Achtet mal drauf. Und man macht es ja selbst auch ganz, ganz häufig. Wie oft laufe ich mit einem Podcast im Ohr irgendwo hin und wundere mich, warum ich dann, wenn ich da ankomme, so ein bisschen unruhig bin und irgendwie hektisch bin. Und die letzten Tage bin ich dann ganz bewusst mal ohne Knopf im Ohr wieder zur Arbeit gegangen und auch ruhig gegangen. Man kann auch ruhig mal 2 Minuten früher zur Bahn laufen. Man muss ja nicht immer rennen, auch wenn das für den Körper durchaus gut ist. Ja, wenn man das alles mal ein bisschen entschleunigt und langsam macht, da wo es geht, dann merkt man auch, dass man so ein bisschen runterkommt. Und wenn man sich dann noch von so ein paar Dingen löst und trennt, die man sonst immer früher gemacht hat, bei mir war das eben WhatsApp, ja, WhatsApp checken, WhatsApp lesen, WhatsApp drauf reagieren, WhatsApp Status, bla bla bla. Wenn man das alles weglässt und vielleicht auch einfach öfter mal im Flugzeugmodus sich befindet, wenn man sich das leisten kann, was für mich auch was mit Luxus zu tun hat. Jetzt gerade bin ich zum Beispiel im Flugzeugmodus. So, was soll los sein? Meine Kinder sind im Bett, meine Frau liegt dabei, die Schwiegereltern sind eine Etage drüber und meine Eltern haben hier die Festnetznummer, wenn irgendwas ganz Schlimmes sein sollte. Also möchte ich einfach gerade Ruhe haben und das Handy ist im Flugzeugmodus. Und das ist schon ganz entspannt zu wissen, dass ich das gleich, auch wenn ich den Podcast aufgenommen habe, nicht wieder einschalten werde, sondern höchstens vielleicht morgen früh mal kurz aus der Deckung gehe, um zu gucken, ob vielleicht doch ein paar Nachrichten angekommen sind, die ich dann beantworten kann. Jetzt hätte ich fast gesagt, bei einem Kaffee. Das ist auch sowas, ne? Man trinkt seinen Kaffee, den man doch eigentlich genießen möchte, und liest dabei Google News oder beantwortet ein paar WhatsApp-Nachrichten oder wie auch immer der Messenger heißt. Und den Kaffee schlürft man so nebenbei runter. Man steigert die Lebensqualität wirklich ungemein, wenn man die Sachen in Ruhe nacheinander tut. Monotasking. Ja, das ist nicht immer ganz leicht. Ich verfalle da auch immer sehr gerne in alte Gewohnheiten. Aber es lohnt sich wirklich daran zu arbeiten. So, zu arbeiten. Man arbeitet auch immer ständig an allem. Das ist auch so eine Formulierung, die ich mir noch ein bisschen abgewöhnen möchte. Mir fällt aber auch gerade keine bessere ein. Aber es gibt so Formulierungen, die irgendwie hektisch und eilig sind. Ich nehme nur noch mal schnell kurz einen Podcast auf. Ich check noch kurz mal meine Mails. Ich bin dann gleich da und ich habe noch kurz eine Beratung. Ich mache dann noch mal schnell dies und das fertig. Und alles ist kurz und schnell. Und man wundert sich, wo so das eigene Leben bleibt. Ja, das bleibt dann meistens leider auf der Strecke. So, Das war's für die heutige Folge 58 am 18. August 2018. Ich hoffe, es war wieder was für euch dabei. Ich hoffe, auch für alle Neuhörer war es ganz interessant. Und dann hören wir uns auf jeden Fall bald wieder oder sehen uns vielleicht wieder. Ich werde mit allergrößter Wahrscheinlichkeit am 25. August auch wieder auf dem Stammtisch in Essen im Unperfekthaus sein. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das um 14 Uhr. Ansonsten schaut mal vorbei auf minimalismus-stammtisch.de. Da sind alle Stammtische gut organisiert, hinterlegt und auch der in Essen. Vielleicht sieht man sich ja da dann auch wieder. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, macht's gut, habt eine gute Zeit. Hetzt nicht durch das Leben, nehmt euch Zeit für alles, was ihr tut, denn alles, was ihr jetzt gerade tut, ist auch einfach wichtig. Und hey, wenn das dazu führt, dass ihr meinen Podcast seltener hört, weil ihr vielleicht, das weiß ich von einem Hörer, das beim Joggen tut und ihr möchtet jetzt einfach mal das ausprobieren, einfach nur zu joggen, ohne den Podcast oder einen Podcast zu hören. Ich bin euch in keinster Weise böse darum. Vielleicht, das wäre natürlich das Optimale, wenn ihr trotzdem einen schönen, ruhigen Moment findet, wenn ihr das hier weiter hören möchtet, das auch weiter zu hören. Ansonsten, man kann so Podcasts ja auch pausieren und über längere Zeit hören. Ich selbst bin auch gar nicht mehr auf der Suche nach unglaublich vielen Podcasts. Ich habe so meine 3 Podcasts, die ich gerne höre. Und da macht es ja nichts aus, wenn ich einen Podcast, der 2 Stunden geht, über eine ganze Woche verteilt höre. Und so häufig beschalle ich ja das Universum auch nicht mit meiner Stimme. Von daher, ja, bin ich da nicht böse drum, wenn auch mein Podcast über längere Zeit oder mal nicht gehört wird, wenn vielleicht auch ein Thema gar nicht für euch interessant ist. Ja, ich bin der Letzte, der euch da böse ist, wenn ihr dadurch euer Leben ein bisschen entschleunigt und weniger Stress habt. Genau. Gut, das war's. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und sage bis bald.